Heute möchte ich ein Thema wählen, da müsste ich eigentlich zwei Begriffe für wählen, aber zuerst habe ich es nur genannt, lauf im Schrecken davon. Flieh. Ich könnte auch sagen, bewahre dein Herz und flieh. Ich könnte auch sagen, bewahre dein Herz, indem du fliehst. Aber was ich wirklich manchen von uns wünsche, dass sie in ihrem Leben mal so einen richtigen Schrecken kriegen. So einen richtigen Schrecken. Ich möchte, dass du die Erfahrung machst, wenn du Böses tust, dass du diese Erfahrung machst, dass du wie am seidenen Faden über der Hölle hängst und dein Böses dich jetzt dort hineintransportiert. Und da wünsche ich dir auch ein schweißgebadetes Erwachen und Aufschreien und Heulen auch in der Nacht. Und bis du dein Leben geklärt hast, wünsche ich dir, dass du keinen ruhigen Schlaf findest. Doch toll. Und das meine ich so. Sprüche 4, lass uns mal miteinander aufschlagen. Sprüche 4. Das erinnert mich an einen Pastor, den ich kennengelernt habe. Das war 1900, warte, lass mich mal ganz zurück überlegen, 76 geheiratet, 77, 78. Ja, das muss so Richtung 77, 78 gewesen sein. 77. Immer wenn Ehefrauen kamen und sagten, mein Mann will sich einfach nicht bekehren. Pastor, kannst du beten? Und ich weiß, der hat im Odenwald gepredigt. Teilweise haben Leute ihm einfach in Dörfern ihre Garage zur Verfügung gestellt und dann wurde in Garagen Gottesdienst abgehalten. Und wie das oft so ist, viele bekehrte Frauen, viele unbekehrte Männer. Und ich war ja Gast da, habe mit zugeschaut, habe mir angeschaut. Ich war noch nicht ganz fertig, soweit ich mich erinnere. Ich meine, das war noch, als ich noch nicht mein Theologiestudium abgeschlossen hatte. Und dann war für mich immer natürlich als angehender Pastor immer wichtig, wie macht das so ein älterer Hase, so ein älterer Bruder, wenn Leute Gebet wünschen. Und dann, ich habe das gesehen und dann kamen die Schwestern und sagten, kannst du beten? Weil sie hatten gehört, es hätte Riesenerfolg, wenn er betete. Dass nämlich danach sich Männer bekehrten, und zwar nicht einzeln, sondern mehrfach. Und zwar, wenn die Schwestern kamen, betest du, dass mein Mann sich bekehrt? Dann nahm er ihre Hände und sagt, Gott, wir beten für diesen Ehemann und wir beten, lass ihn die Hölle erleben. Er soll die Hölle erleben. Er soll erleben, wie er in der Hölle schmort. Er soll das erleben. Und Herr, begegne ihm nachts mit Höllenträumen. Amen. Und du wirst das nicht glauben. So manch ein Mann hat in den nächsten Nächten von der Hölle geträumt, wie er dort reinkommt und nicht bekehrt war und sich dann bekehrt. Auch eine Art zu beten, oder? Ja. Vielleicht solltest du es mal ausprobieren. Ja. Okay, wenn der Heilige Geist sagt, ich soll das tun, also ich bin kein Nachahmer irgendwelcher Dinge, aber wenn der Heilige Geist besagt, ich soll das tun, würde ich das natürlich tun, ist klar. Sprüche 4. 20 bis 23 gehe ich jetzt gar nicht so drauf ein, will ich aber vorweglesen. Nein, den zweiten Teil von 23 nachher. Mein Sohn, merke auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Warum? Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Gesundheit für ihr ganzes Fleisch. Bis 22, jetzt Vers 23. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Behüte dein Herz mehr als alles. Wenn ich so etwas lese, ich sagte es gestern Abend, dann kommt mir gleich in den Sinn, dann sehe ich jemand Deutsches, dann denke ich, was behüten die Deutschen? Dann sehe ich sofort jemand, der ein neues Auto gekauft hat und der hat es nicht rechtzeitig in die Garage gestellt und er geht raus und sagt, oh Gott, ein Fliegenschiss auf dem neuen Lack. Dann kannst du sehen, kommt jemand im Finger und ich habe manchmal Männer beobachtet auch, also wahrscheinlich ist das mehr bei Männern, Finger und dann haben sie diesen kleinen Fliegenschiss da weggemacht. Und dann haben sie das Auto gestreichelt und haben gesagt, oh, wie schön, jetzt sieht's wieder gut aus. So, behüte dein Herz mehr, als was du irgend bewahren kannst. Als was du irgend bewahren kannst. Was bewahren wir nicht alle so, dass bloß keiner daran kommt? Und unser Herz ist manches Mal wie ein offener Bahnhof, in den der Teufel einen Waggon nach den anderen reinschiebt und seinen Müll ablädt. Und unsere Gedankenwelt sind wie ein geöffneter Bahnhof. Der Teufel kommt und fährt waggonweise seinen Müll rein und wir konsumieren im Internet und im TV und überall. Wir konsumieren den größten Mist und dann wundern wir uns, dass wir Mist träumen, Mist erleben und dass wir ständig im Mist und im Dreck sitzen. Der Mensch wird immer ernten, das, was er sieht. Immer, was er sieht. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Wie bewahre ich denn jetzt überhaupt mein Herz? Das ist ja ein gutes Statement, zu sagen, bewahre dein Herz. Okay, Bruder, Amen. Wenn ich sage, bewahre dein Herz, dann sagst du Amen. Ja, Amen. Richtig. Aber wie macht man das? Was hat er heute gesagt als im Gottesdienst? Bewahre dein Herz. Hey, geh mal aus dem Weg, du Blödmann. Was ist im Herzen drin? Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Wir müssen unser Herzen bewahren. Ich habe neulich von einem Mann gehört, der sich Bruder nennt, aber ziemlich gottlos lebt. Der geht und predigt anderen, wie man sich verhält, wie man sich seinem Ehepartner gegenüber benimmt, wie man sich um andere Leute kümmert. Und er selber lebt wie die Sau, die sich in der Scheiße wälzt. Er sagt, mach das, aber lebt es genau anders. Petrus sagt, es ist das Gleiche so, wenn so jemand lebt. Der Hund hat gekotzt und frisst danach wieder alles auf. Wie behüte ich mein Herz? Vers 24. Tue von dir die Verkehrtheit des Mundes. Und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Denn was du sprichst, wird in dir eine Saat sein. Denn Leben und Tod liegt in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Was immer du aussprichst und propagierst, wirst du auch erleben. Manchmal dauert es Jahre, bis diese Dinge geschehen. Aber du wirst es erleben. Ich werde es erleben. Wir sind ja sehr stark geprägt auch vom Wort, wenn ich denke, als ich so die Macht und die Kraft des schöpferischen Wortes Gottes kennengelernt habe. Und dann habe ich zu Hause darüber gesprochen. Wir haben darüber geredet. Ich habe darüber gelehrt. Und das war so toll, auch so in den Anfängen, wenn wir so anfingen, sagen, wir wollen Gottes Wort sprechen. Wenn jemand redet, dann rede er Aussprüche Gottes, sagt Petrus in seinem Brief. Oder lieber die Klappe halten. So, und dann, wenn ich mal zu Hause irgendwas sagte, was nicht so richtig war, da haben meine Töchter gesagt, Papa, was der Mensch sieht, wird er ernten. Ich habe gesagt, hast recht, Schatz, das ist genau richtig, du hast recht. Und dann habe ich mich korrigiert, weil wir manches Mal aufgrund früherer Verhaltensweisen gewohnt sind, Dinge zu sprechen, Dinge zu reden. Und dann auf einmal kommt das Wort Gottes und sagt, was du redest, ist Müll. Jetzt kann ich mich unter das Wort demütigen, das Wort für mich in Anspruch nehmen, sagen, ja, ich werde mich korrigieren gemäß des Wortes. Oder ich kann mich auf, jeder redet ja mal was Verkehrtes und alle machen mal Fehler. Das ist der, der unbelehrbar ist, der so redet. Das ist der, der eigentlich keine Korrektur in seinem Leben will. Das ist jemand, der weiter im Dreck sich wälzen will. Wie behüte ich mein Herz? Halte von dir die Verkehrtheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Wimpern stracks vor sich hinschauen. Wenn du als Mann hinter jedem engen Jeansbobbes hinterherguckst, oder hinter jedem langen Beine, die unter einem kurzen Rock vielleicht hervorschauen, dann hast du deine Augen bestimmt nicht stracks vor vorne gerichtet. Und deine Augen auch bestimmt nicht auf den Herrn gerichtet. Sondern wie dein Blick schon verrät, dein Blick ist nicht, die Blickrichtung ist nicht der Herr, sondern der Hintern vielleicht einer Frau. Das Gleiche gilt für Frauen. Frauen haben das Gleiche. Manchmal ist es interessant, Frauen überhaupt manchmal auch reden zu hören. Auch draußen, wenn ich mal auf dem Weg ins Geschäft gehe, und ist überhaupt sehr interessant, auch mal an den Einkaufszentrum, dann gucke ich schnell, habe keinen, was gibt's die Woche vielleicht im Angebot, kann ich noch gerade was auf dem Weg mitnehmen. Und während ich dann diesen Prospekt durchgucke, die Gespräche daneben, die an der Infotheke laufen, sind äußerst interessant, was Frauen sich unterhalten und erzählen, wie sie so im Laufe der Woche und am Wochenende die Männer betrachtet haben. Dass sie einen geilen Hintern der hatte. Ich konnte gar nicht mehr weggucken. Also ihr seht, es ist nicht nur eine Männersache, sondern auch eine Frauensache. Ja? Oder wie sagt die eine Frau, sie war am Telefonieren, ja, am Wochenende. Oh, du, das war voll schau. Mein Mann, mein Alter war weg. Aber ich habe da einen kennengelernt. Boah, der Mann, das war was, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich habe meinen Prospekt geguckt, habe gesagt, interessante Gespräche, die hier so laufen. Und auf einmal hat sie ihre Wimper nicht stracks zum Telefon gehabt. Auf einmal sieht sie, ach, der Kunde guckt ja im Prospekt. Ich kann jetzt im Moment nicht so weiter erzählen. Ich rufe dich später nochmal an. Also schon ganz interessante Gespräche, die du so da manches Mal mitbekommst. Also wir sehen, es ist auf beiden Seiten, auf beiden Lagern solche Dinge. Und da gibt es natürlich vom Pastor Erike auch für solche noch nicht Schwestern ein Stück des Wortes Gottes mit auf den Weg. Lass deine Augen geradeaus blicken und deine Wimpern stracks vor sich hinschauen. Das heißt, gerade im Weg. Nicht so, ich habe ein Ziel vor Augen. Ich will meine Augen bewahren in Reinheit. Ich werde meinen Augen nicht erlauben, irgendwo hinzuschauen. Da bewahre ich mein Herz. Ich werde meinen Augen es nicht gestatten, umherzuschauen, Dinge anzuschauen, die meine Augen nicht anschauen dürfen. Und ich sagte immer wieder auch beim Hiob. Hiob hatte dieses Problem und Hiob sagt dann, weil es war ihm eine Qual. Und wenn wir verkehrt gucken, wenn wir an Dinge anschauen, die wir nicht anschauen sollten, uns in Dinge hineinbegeben, die wir nicht tun sollten, dann wird uns das quälen. Dann wird uns das krank machen. Und wenn wir uns in Gemeinschaft mit Menschen aufhalten, die diese Verhaltensweise leben, und wir selber dieses Verhalten gar nicht leben, aber in ihrer Gegenwart leben, mit ihnen kommunizieren, Gemeinschaft haben, Zeit verbringen, dann wird uns die Gegenwart dieser Menschen einfach quälen. Ich werde euch das noch zeigen. Das quält uns und macht uns fertig. Macht dich fertig. Deshalb gibt es so viele ruinierte Christenleben, weil sie überall rumgucken, aber nicht in Gottes Wort, nicht zum Herrn und ihre Gradlinigkeit verlassen haben. Hiob hat das beendet, indem er sagte, eines Tages sagt Hiob, es reicht mir, so kann mein Leben nicht weitergehen. Ich schließe heute einen Bund mit meinen Augen, ich werde nie wieder einer anderen Frau hinterher gucken. Das hat er bang fertig gemacht. Und dann hat er eine Qual aus seinem Leben weggehabt. Und diese Entscheidung müssen wir treffen, so ein Statement müssen wir treffen. Das werde ich nicht tun. Ich entscheide mich, ich werde meinen Mund nicht mehr dafür hergeben, über andere zu tratschen und so weiter und so fort oder Böses zu reden. Ich werde meinen Mund dafür nicht hergeben. Das sind Entscheidungen, die wir treffen müssen. Das ist nicht, ach, das wird schon noch werden. Nein, das wird nicht werden. Das ist die Bank des Teufels, sein Parkplatz, auf dem wir dann sitzen. Und er streichelt dir jeden Tag dein Haupt, bis du 90 bist und sagt, es wird schon werden. 26. Wie bewahre ich mein Herz? Ebne die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien gerade. Bieg nicht aus zur Rechten noch zur Linken. Wende deinen Fuß ab vom Bösen. So bewahre ich mein Herz. So behüte ich mein Herz. Geh einen geraden Weg. Wenn du denn nach links oder rechts gehst, dann wirst du auch das Dilemma, das links und rechts auf deinem Weg ist, miterleben. Es wird in dein Leben kommen. Es wird deinem Leben Schmerzen verursachen. Es wird dein Leben krank machen. Und Gott will uns bewahren. Er sagt, und das musst du tun. Wir sagen, oh Herr, bewahr mich vor dem Bösen. Der Herr sagt, geh und bewahre dich selber, indem du gerade Wege gehst. Weil Christus ist in uns. Richtig? Er lebt, der in uns ist es größer als der, der in der Welt ist. Und mit ihm überwinden wir weit, sagt die Schrift, wenn wir uns dazu entscheiden, einen geraden Weg zu gehen. Wir müssen uns entscheiden. Du kannst das in Sprüche nochmal vertiefen. Also wir sehen hier ganz praktische Hinweise auch von Gottes Wort her. Fliehen, Flucht. Wenn in der Bibel zum Beispiel steht, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Das kennen wir alle schon irgendwie so. Flieht den Götzendienst. Irgendwie haben wir einen Hall hier, einen Brummen. Flieht den Götzendienst. Oder wir kennen alle so Aussagen, die ja schon fast Schlagworte sind. Dem Timotheus schreibt Paulus, fliehe die Begierden der Jugend. Die jugendlichen Begierden, fliehe, fliehe. Was bedeutet fliehen? Fliehen bedeutet, fluchtartig diesen Platz zu verlassen, der mir zur Gefahr wird. Das bedeutet fliehen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, Matthäus 2,13 braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, lese ich euch nur. Als in Bethlehem die Kinder ermordet werden sollten, weil der König meinte, er würde dadurch Jesus miterwischen und töten. Da heißt es in Matthäus 2,13, als sie aber hingezogen waren, also die Weisen weggegangen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Hier haben wir wieder dieses Wort, nimm das Kind und fliehe nach Ägypten, weil es wird dir an den Kragen gehen. Man wird versuchen, dich umzubringen, beziehungsweise das Kind umzubringen. Man wird versuchen, es zu töten. So, und wenn ihr die Geschichte lest in Matthäus, das könnt ihr ja dann Weihnachten tun, wenn ihr jetzt keine Lust dazu habt, dann passt das ja wieder vom theologischen Text irgendwie ins Ganze hinein. Kannst es natürlich auch heute zu Hause lesen. Wir sehen, dass der Josef sofort seine Frau nimmt, das Jesuskind nimmt und sofort fliehen sie nach Ägypten. Da ist nicht überlegt, ja, der Herr, es ist ja Gottes Sohn, der Herr wird uns schon bewahren, er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich behüten, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest, fürchte dich nicht, du musst nicht fliehen, der Herr ist ja dein Schutz. Und weißt du, es gibt Punkte, da kannst du nicht um Schutz beten, da kannst du nur gehorchen und fliehen. Da kannst du nur eins tun, abhauen. Die Beine in die Hand nehmen und laufen, so schnell du laufen kannst. Laufen. Wenn du dein Herz bewahren willst, dass da nichts Böses hineinkommt, und wenn da Böses schon drin ist, dann verlasse es. Geh raus aus diesem Bereich. Aber wenn du wirklich nicht willst, dass das Böse dich umbringt, dann musst du die Flucht ergreifen. Dann musst du fliehen. Und Josef nahm seine Frau und das Kind und sie flohen. Sie sind sofort aufgebrochen. Da gab es nicht fromme Schnörkeleien und das, was wir alles so manchmal im charismatisch-pfingstlichen Lager haben. Oh, ich vertraue dem Herrn, er wird's schon machen. Ja, auch wenn der Engel im Traum von Gott kam und sagte, oh, flieh und geh diesen Weg nicht mehr. So vertraue ich dir doch, Herr, denn wir wollen ja doch noch in Ruhe unsere Sachen packen, Herr. Wir wollen ja die Esel noch wirklich ordentlich beladen, nicht, dass der arme Esel noch Schlagseite kriegt. Oh, Herr, wir wollen das wirklich alles doch, diese Reise wollen wir geplant, unsere Flucht wollen wir geplant vornehmen. Da wäre Jesus wahrscheinlich ermordet worden. Und er wäre nicht am Kreuz von Golgatha für uns gestorben. So, wenn Gott sagt, nimm die Beine in die Hand und lauf, dann lauf. Dann lauf. Dann gibt es nur eins, laufe. Und Gott sagt, wenn Götzendienst in dein Herz kommen will, wenn das, egal in welcher Form es dir begegnet, was ist die Bibel sagt? Geiz. Ein Geiziger ist ein Götzendiener. Wenn du merkst, du bist von Geiz geplagt, du sagst, ja, Alles andere ist mir wertvoll, aber vielleicht mich an Kosten zu beteiligen, an den Projekten von Gemeinde oder Missionswerk, also da muss ich doch jetzt sparen. Dann weißt du, dass du geizig bist. Und Gott sagt, du musst diese Position des Geizes verlassen, deine Füße in die Hand nehmen und laufen und fliehen und sagen, ich werde ein freigebiger Mann, eine freigebige Frau sein. Du musst fliehen von diesem Platz des Geizes. Du musst es verlassen. Bezieht sich auf alle in der Bibel. Guck mal in der Bibel, was alles Götzendienst ist. Und Paulus kommt hier summa summarum und sagt, was Götzendienst ist, flieh, nimm die Beine in die Hand und lauf. Und so bewahrst du dein Herz, dass der Geiz sich nicht ausweitet. Und das ist auch mit jeglicher Unmoral und mit jedem Ding, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Wir haben, ich sagte schon bereits, nein, das gehe von andersrum, Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Unzucht. Das Wort Unzucht, das griechische Wort ist Porneia. Und das ist ein Sammelbegriff von jeglicher Art unmoralischem Verhalten. Das heißt unmoralische Blicke, das heißt in seinem Herzen, Jesus sagt ja, wir haben die Ehe gebrochen, wenn wir jemand begehren, den wir nicht begehren dürfen. Das heißt, man war nie zusammen im Bett, man hat nie zusammen geknutscht, man hat vielleicht nie zusammen Händchen gehalten, aber im Herzen hat man begehrt und sagt, diese Person will ich. Dann bist du ein Ehebrecher nach deinen Aussagen Jesu, so als hättest du tatsächlich mit jemand in der Koje gelegen. Und die Bibel sagt, du musst diesen Gedanken fliehen. Fliehe diese Unzucht. Fliehe sie. Wenn du nicht fliehst, wird es dich einholen und es wird dich umbringen. Ich erinnere mich an einen Mann, er war ein Pastor und er kam zu einem Seelsorger und er vertraute sich ihm an und sagte, du, ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist plötzlich über mich gekommen und ich bin mit einer anderen Frau im Bett gelandet. Plötzlich ist über mich gekommen. Der Seelsorger wusste, zu dem er kam, Gott sei Dank kam er zu dem Richtigen. Der Seelsorger sagte, das kommt niemals plötzlich. Das kommt niemals plötzlich über einen Menschen. Niemals. Und dann hat er das untersucht. Er sagt, wie ist dein Herz gewesen in den vergangenen Jahren? Und dann haben sie in diesem seelsorgerlichen Gespräch festgestellt, dass vor 17 Jahren er sich Unmoral erlaubt hatte, nicht in der Tat, sondern gedanklich, und das hat ihn angeklagt, aber er hat dieses nicht gekappt, er hat das nicht rausgeschmissen, sondern er hat diesen Gedanken der Unmoral gepflegt und gepflegt und gepflegt. 17 Jahre, immer wieder, nie gesagt abgebrochen, aber immer wieder doch geliebäugelt, aber ich darf ja nicht, ich bin ja ein Diener Gottes, und dann doch wieder niemals wirklich abgebrochen. 17 Jahre lang. Und nach 17 Jahren, da kamen die Konstellationen zusammen, er, der sich nicht beherrschen konnte, und eine Frau, die sich auch nicht beherrschen konnte, und das war lange vorbereitet, lange gelebt, 17 Jahre lang gelebt. Niemand von uns wird plötzlich von irgendetwas überfallen. Glaube es mir. Niemand wird von irgendetwas plötzlich überfallen. Aber wenn wir Gedanken der Unmoral, was auch immer, aus unserem Leben nicht entfernen, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, dem nicht Stopp sagen, wenn wir das nicht tun, dann wird es eines Tages, ich garantiere es dir, mit 100%iger Wirksamkeit, dann wird es eines Tages zum Knall kommen. Aber nicht plötzlich, sondern weil es jahrelang genährt worden ist. Wir haben ein anderes Beispiel in der Bibel. Ein anderes Beispiel. Da gibt es einen jungen Mann, sein Name ist Josef. Bist nicht du, nein, das war ein anderer. Josef. Ein junger Mann, Josef, ein bisschen stolz und erhaben, verwöhntes Söhnchen seines Vaters. Immer, wäre ja was Besonderes. Ihr wisst, die Brüder haben gesagt, eines Tages es reicht. Sie haben in den Brunnen geworfen, eine Karawane kam vorbei, sie haben ihn in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Und dann kam er nach Ägypten und dann hat irgendjemand auf dem Sklavenmarkt, so ein reicher Mann, Potiphar, dieser Mann, dieser reiche Geschäftsmann sagte, ich brauchte schon immer einen guten Sklaven. Der Junge sieht kräftig aus, gut genährt aus, gebildet scheint er auch noch zu sein. Also diesen jungen Mann, den kaufe ich. Die Bibel, also ich glaube, es steht kein Kaufpreis dabei. Auf jeden Fall landet er im Haus dieses Geschäftsmanns Potiphar. Und in diesem Haus kam er sehr zu Ehren. Er war beliebt bei allen. Er war beliebt bei seinem Dienstherrn für seine Treue, für seine Hingabe, für seine Loyalität. Aber er war auch beliebt bei Frau Potiphar. Frau Potiphar hat gesagt, der Junge, das wäre schon was. Und sie wird das sicherlich genährt und gepflegt haben zum Lauf der Jahre. Vielleicht hat sie ihrem Mann auch manches Mal den Tipp gegeben, du, wir sollten unsere Geschäftsbeziehungen wirklich über unsere Landesgrenzen hinaus erweitern. Vielleicht solltest du mal eine Woche oder so auf Geschäftsreise gehen. Denn man plant das ja irgendwie. Und dann, eines Tages war es so, Potiphar, er geht auf Geschäftsreise. Frau Potiphar sagt zu Josef, ich brauche Bedienung, komm doch mal. Und Josef geht zu ihr, klar, sie war die Chefin, sie war seine Herrin. Und die Bibel zeigt uns nicht ausführlich, was da geschrieben steht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Frau Potiphar dem Josef bestimmt schon vorher versucht hat, immer zu schmeicheln. Also ich denke mal nicht, dass sie jetzt vielleicht ganz einfach sagt, so Josef, ich habe mal gerade Bock auf einen jungen Mann, kommst mal in mein Bett. Die Bibel zeigt es nicht ausführlich, wie es ist. Vielleicht hat sie ihm auch klar gemacht, was er, wenn er der Lover von Frau Potiphar wäre, wenn er der Geliebte würde. Vielleicht hat sie ihm schmackhaft gemacht, welche wunderbaren, süßen, herrlichen Datteln er immer bekommen würde. Und dass sein Zimmer, sprechen wir auf unsere heutige Zeit, kriegst dann auch ein Dienstzimmer mit Klimaanlage. Damals waren das ein paar Sklaven, die dir vielleicht Wind zufächern. Wir wissen nicht, was sie gemacht hat. Aber der Potiphar, der lebte im Vollen. Da gab es alles, bestimmt leckere Ananas, vielleicht importierte Mangos, vielleicht auch alles Mögliche. Er lebte ja eigentlich ganz gut, denn sein Chef versorgte ihn. Aber Frau Potiphar sagte, ich will ihn noch ein Stück besser versorgen. Und jetzt ist Mann auf Reise und jetzt ist Josef im Zimmer. Und jetzt sagt die Frau Potiphar, Josef, wir verstehen uns ja auch ganz gut. Du merkst ja auch, wenn wir essen oder wenn wir manches Mal uns begegnen, ich habe wohlwollende Blicke auf dich geworfen. Du musst ja schon gespürt haben, dass ich dir irgendwie nicht egal bin. Wie auch immer es gewesen ist. Auf schlussendlich, eines Tages ist Herr Potiphar auf Reisen und Frau Potiphar sagt, komm Josef, komm setz dich mal aufs Bett, ich muss dir mal was erzählen. So aus dem Schatz meiner Erfahrungen, was das auch immer gewesen sein mag, ja. Komm mal. Und Josef sagt, niemals werde ich gegen meinen Dienstherrn sündigen. Dein Mann, mein Chef, vertraut mir. Ich werde nicht gegen ihn sündigen. Und er steht auf und er will den Raum verlassen. Und dann heißt es in 1. Mose 39, 12, da ergriff sie ihn bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Verstehst du? Erst ist es so, komm, du gefällst mir. So netten Burschen habe ich noch nie gesehen. Nee, was bist du, eine tolle Nummer. Und er will nicht. Und dann kommt die Chefin raus. Lieg bei mir. Und wenn du die Gedanken aus deinem Herzen nicht entfernst, die nicht in Ordnung sind, dann wird eines Tages der Teufel stehen, der Herr dieser schlechten Gedanken ist. Und er sagt, ich bin jetzt der Herr und ich will meine Rechte. Du wirst das jetzt tun. Du wirst jetzt ehebrechen. Du wirst jetzt stehlen. Du wirst jetzt Falschzeugnis reden. Du wirst jetzt lügen. Und der Teufel wird darauf bestehen. Er sagt, du hast dich eingelassen darauf. Ich will, dass du das tust. Warum? Wie kann er diesen Anspruch erheben? Weil das Herz, wie Jesus es an anderer Stelle sagt, schon längst zu einer Mördergrube geworden ist. Zu einem Grab voller Totengebeine. Und ich hasse es, wenn Menschen rumdiskutieren und rumdebattieren über den Glauben. Mir wird speiübel, wenn ich diese Dinge höre. Und ich stimme Billy Graham zu, was er sagt. Die meisten Christen, sie wollen kämpfen, disputieren und streiten. Aber wenn es auf Treue und Hingabe gegenüber Gottes Wort und der Gemeinde und den ihnen anvertrauten Menschen ankommt, wenn es auf Treue ankommt, findest du sie nicht. Aber sie müssen überall debattieren, überall ihren Mund aufmachen. Entferne dich von Menschen, die ständig rumdebattieren und rumdiskutieren. Denn das wird dein Leben krank machen. In meiner Bibel steht geschrieben, wenn du dich ihnen zugesellst und bei ihnen stehst und der ständig diese Reden anhörst, dann wirst du genauso ein Dreckskerl wie die anderen auch. Verseucht in deinem Herzen und deinem Gedanken. Meide Menschen, die ständig rumdiskutieren. Dreh dich auf den Fuß um und flieh. Nimm die Beine in die Hand und sag, du, ich möchte dir nicht mehr zuhören. Laufe. Jesus sagt, lauf, 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 flieh. Das ist, was Jesus sagt. Fliehe. Hallo? Fliehe. Und Josef flieht. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Er hat seine Loyalität bewiesen zu seinem Dienstherrn, gegenüber Gott, seine Treue gegenüber Gott. Und er hat gesagt, ich werde das nicht tun. Frau Potiphar, wütend, sie schreit, Hilfe, Hilfe, Vergewaltigung, Vergewaltigung, Hilfe, Hilfe. Hilfe, der hat mich überfallen in meinem Zimmer, in meinem Bett. Er hat schamlos ausgenutzt, dass mein Mann weg ist. Hilfe, Hilfe. Josef wird gefangen genommen und sitzt für viele Jahre im Kerker. Josef, bist du nicht total dämlich? Du musst doch nicht alle Tassen im Schrank haben. Du hättest doch in Saus und Braus leben können, wenn du dich auf dieses amüsante Spielchen eingelassen hättest. Josef, wie kann man nur so bescheuert sein? Du hättest leben können wie die Made im Speck. Aber weißt du, was er verpasst hätte? Weißt du, was Josef verpasst hätte? Wenn er dazu eingewilligt hätte, er wäre niemals der Retter Israels geworden. Er wäre niemals der zweite Mann in Ägypten geworden. Niemals. Niemals. Er hätte sein Berufungsrecht, Retter und Befreier Ägyptens zu sein, eingetauscht für eine sexuelle Beziehung mit seiner Chefin. Und seine Berufung wäre im Eimer gewesen. Und das Volk Israel hätte keine Versorgung in der Hungersnot erfahren. Aber er hat seine Loyalität gegenüber seinem Dienstherrn und gegenüber Gott bewiesen und hat gesagt, ich werde nicht sündigen, sondern was macht dieser Josef? Und da war kein Paulus ihm im Nacken. Der Josef nahm seine Beine in die Hand und floh. Er rannte aus diesem Zimmer und floh, was das Zeug hielt. Er sagt, niemals werde ich das tun. Er floh und er wurde eingesperrt und er wurde misshandelt. Er kam in den Kerker. Ja, deine Reinheit, deine Gradheit kann dich manchmal sogar in den Kerker hineinbringen, wo Menschen dich vielleicht entlassen, rausschmeißen bei deinem Job, weil du nicht betrügen willst. Wir erfahren das immer wieder auch durch die Seelsorge. Arbeitgeber, die sich ihrer Angestellten entledigen wollen, indem sie dem Abteilungsleiter präpariertes Geld in die Hand geben, weil sie keinen Kündigungsgrund für diesen Angestellten haben. Dann gehen sie her, präparieren Geld und geben es dem Leiter der Abteilung in die Hand, sagen, würdest du das dem in die Tasche schieben? Und wir werden das dann finden und dann haben wir einen Grund, ihn zu entlassen wegen Diebstahl. Du sagst, das passiert nicht. Doch, das passiert hier in Darmstadt. Sowas passiert, meine lieben Leute. Das passiert. Und was wirst du dann tun? Und der Chef sagt, wenn sie das nicht tun, fliegen sie. Was wirst du denn tun? Vor Gericht ziehen gegen deinen Chef? Ich würde sagen, flieh von so einem Chef. Der Herr wird einen besseren anderen Job für dich haben. Schüttel deinen Staub von den Schuhen ab und verlass diese Firma. Schüttel den Staub ab und werde nicht teilhaftig dieser kriminellen Machenschaften so eines Chefs. Josef hat nicht von seiner Loyalität gelassen. Er hat nicht von seiner Rechtschaffenheit, von seiner Reinheit gelassen. Ich habe gedacht, wie viel Kummer haben wir uns im Leben eingebrockt, weil wir nicht in gleicher Weise uns verhalten haben wie Josef. Und mein Appell und meine Botschaft an dich heute ist, bewahre dein Herz. Und wenn in dein Herz Dinge reingekommen sind, die du dort pflegst oder einfach duldest, wenn du sie nicht rausschmeißt, werden sie deinen Glauben zerstören. Und du wirst sogar, das kann ich aus der Erfahrung lang genug sagen, das sind Leute, die behalten ihre Bosheit dann im Herzen, dann werden sie gequält darunter, weil der Teufel legalen Zugang zu ihrem Leben hat. Und dann sind sie auf einmal, ja, niemand mag mich, man meidet mich, ja, ich mich fragen, warum. Eigentlich meiden diese Leute, die rechtschaffen leben wollen, weil sie fühlen sich nicht mehr so wohl bei denen, weil dann kriegen sie auch mal eine Korrektur. Und schließlich verlassen sie die Gemeinde und dann gehen sie draußen und erzählen auch, wie schlimm diese Gemeinde ist. Die kümmert sich nicht um die, die in Not sind und die kümmert sich nicht um die, die in Schwierigkeiten sind. Weißt du, wenn dir jemand so ankommt, bla 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 bla. Und dann besuche ich am besten noch ein Seminar wegen geistlichen Missbrauch. Für manche dieser Leute müsste man ein Seminar errichten, mit dem, wie Leiter mit dem Gebrauch der Rute bei solchen Leuten umgehen können. Das wäre wohl angebrachter. Aber nicht ein Seminar für geistliche Heilung. Aber gut, das tun wir ja auch nicht. Paulus hat ja nur mal die Frage gestellt, soll ich mit der Rute kommen oder mit dem sanftmütigen Geist? Alle haben gesagt, mit dem sanftmütigen Geist ist uns lieber, Paulus. Okay. Und doch, was wissen wir? Lies in der Bibel. Ein paar Leute haben sich nicht korrigiert. Sagte, ich habe sie dem Satan übergeben. Der soll sie jetzt quälen. Der soll sie ihnen körperlich so schaden, damit sie dann vielleicht Buße tun und gerettet werden. Paulus hat da ganz klar gehandelt. Übergab sie. Sogar namentlich sind sie erwähnt, die er so dem Satan übergeben hat. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Nochmal, jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Das heißt, er zerstört seinen eigenen Leib. Flieht die Unzucht, ich sagte, dieses Wort Unzucht ist Porneia, ist ein Sammelbegriff jeglichen unmoralischen Verhaltens, ist oft auch im Ehebruchbereich mit drin. Dazu zählt Homosexualität, Lesbentum, all diese Sachen, das ist alles Porneia. Und geht auch in diesen Sammelbegriff Porneia, obwohl es dann noch wieder auch einzeln als Namen erwähnt wird. Und eins müssen wir sehen, das steht in meiner Bibel auch klar. Und das schreibt Petrus ganz klar, schreibt Paulus, Jakobus ganz klar und Judas ganz klar. Judas sagt, die Leute, die bewusst in Unzucht leben, werden nicht in das Reich Gottes eingehen. Sie können, und Judas geht sogar her und sagt, sie propagieren, dass sie zu Jesus gehören. Sie worshipen mit euch in den Gottesdiensten. Judas sagt, lass sie mal. Aber sie sind bereits aufgehoben für die äußerste Finsternis, sagt Judas. Und Jesus sagt in Offenbarung 21, dass die Porneia-Leute, sie werden nicht in die neue Welt eingehen. Egal, wie wir den Namen Jesus sagen, oh Jesus, mein Herr, Jesus, mein Herr, ist nicht wahr. Dem wir dienen, der Sache, dem wir dienen, ist unser Herr. Wenn wir unseren Diskussionen dienen und denen verfallen sind, dann ist nicht Jesus unser Herr, sondern meine Diskussionen sind mein Herr, weil sie bestimmen mein Leben. Nicht Jesus bestimmt mein Leben, meine Diskutiersucht bestimmt mein Leben. Das, was ich tue, was ich lebe, das bestimmt mein Leben, das ist auch mein Herr. Und da kann jemand was anderes beteuern und sagen, no, bei mir ist das aber anders. Dann sage ich dir, es ist nicht anders, du bist nur so verblendet, dass du das nicht mehr sehen kannst. Die 2. Timotheus, kann man sich gut merken, 2. Timotheus 2, 22, 2. Timotheus 2, 2, 2, also 2, 22, könnt ihr euch aufschreiben, die jugendlichen Begierden fliehe, stattdessen aber strebe aber nach Gerechtigkeit, nach Glauben, nach Liebe, nach Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also beachte, Paulus geht her und grenzt das ein. Du kannst nicht mit allen den Herrn anrufen. Du kannst es mit gewisse Bereiche kannst du nur leben als Gläubiger, indem du dich mit Menschen umgibst, die die Dinge von reinem Herzen tun. Die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Mit diesen Leuten umgib dich. Mit diesen Leuten lebe. Wir denken an Malachi. Da geht es auch gegen Gott und da sind sie gehen überhaupt nicht auf Gottes Wort ein. Und schließlich fangen sie dort in Malachi, liest es mal nach, an zu schimpfen gegen Gott. Und dann sagen manche Leute, wir können dieses Debattieren, dieses Gelaber, diese anderen Frommen nicht mehr ertragen. Und dann gehen die hin, die ihr Herz rein bewahren wollen und sagen, lass uns extra treffen. Dann gehen die und treffen sich extra und beten Gott an. Und dann heißt es, Gott merkte auf diese Gruppe, die sich von den anderen Frommen abgesondert hat. Er merkte auf sie und er legte ein Gedenkbuch für sie an und schrieb Dinge für sie hinein und über sie hinein. Er legte über sie ein Gedenkbuch an. Stark, oder? Gehörst du zu der Gruppe, die bei Gott mit Namen geschrieben sind? Ein Gedenkbuch angelegt, wo Gott sagt, schön, dass du da bist. Man kann nicht mit jedem Menschen in Freiheit beten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Auch nicht mit jedem, der Jesus angenommen hat, kann man nicht. Es ist nicht. Und da sind wir an Grenzen, wie Pastor Charles es letzten Sonntag eingangs auch in ein paar Sätzen nur erwähnt hat. Mit einem Großteil der Christen kannst du nur auf einer Basis verkehren. Wir glauben, dass Jesus Christus unser Retter und Erlöser ist und das Blut Jesu uns reinigt von aller Sünde. Aber ab da ist in der Regel schon mit vielen Christen, mit einem Großteil auch der Christen als Schluss, kannst du nicht auf einen Nenner kommen. Das ist eigentlich alles, was uns dann verbindet. Und da kann man natürlich dann auch nicht wirklich intensiv zusammenarbeiten. Und da ist es wichtig, dass die sich treffen, die sagen, wir stellen uns auf die ganze Seite des Wortes. Und wir wollen dem Herrn dienen, von ganzem Herzen. Wir wollen weder links noch rechts gehen. Wir wollen unsere Augen stracks gerade aushalten. Wir wollen sie gerade aushalten. Wir wollen einen geraden Weg gehen. Und solche Leute suche. Mit solchen Leuten umgib dich. Das sind die, die dir gut tun. Das sind die, die Heilung in deine Seele bringen. Das sind Menschen, die, Paulus sagt einmal auch in einem seiner Briefe, er sagt, es sind Leute, manche sind krank am Diskutieren. Wende dich von ihnen ab, denn es wird Böses bei dir bewirken. Krank am Diskutieren. Und mich macht das krank. Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt nun mal ein alter Hase. Aber wenn Leute rumdiskutieren, rumbattieren, es macht mich einfach krank. Ja, es macht mich krank. Das mag ich nicht. Tut meiner Seele weh. Es tut mir alles weh. Wir sehen in der Bibel einen anderen Mann. Und ich denke mal, ich komme da einfach zum Schluss. Ein Mann, der nicht geflohen ist, der sich sogar noch aufgehalten hat. Zweite Petrus. Ein Mann, der sich selber seine Probleme geschaffen hat. Zweite Petrus, Kapitel 2. Wir lesen mal ab Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbliche Lehrmeinungen heimlich einführen werden, indem sie den Gebiete, der sie erkauft hat, verleugnen und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen, denen das Gericht von alters her nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Beachte im Neuen Testament, was steht. Die Schrift sagt ganz deutlich, wenn man dabei bleibt, das Resultat ist, dass das Verderben nicht schlummert und diese Menschen auch umkommen. Vers 4. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt haben, nicht verschonte, sondern sie in finsterne Höhlen des Abgrundes hinabstürzt und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte, und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden. Er zerstörte die Städte Sodom und Gomorra. Wisst ihr, was Jesus gesagt hatte? Müsst mal schauen. Er will in Kapernaum predigen. Und Kapernaum will die Botschaft nicht hören. Kapernaum lehnt Jesus ab. Und was sagt Jesus? Wehe dir, Korazin, wehe dir, Kapernaum. Sodom und Gomorra wird es am jüngsten Tag, am Gericht, erträglicher gehen als dir. Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen als dir, Kapernaum. Wir sehen also ganz klar, wie Jesus diese Dinge da beim Namen nennt. Und er sagt hier, dieses ist uns in der Bibel geschrieben, nicht damit wir jetzt was zu lesen haben und nicht in Langeweile verfallen und vielleicht Däumchen drehen müssten und noch auf dumme Ideen kämen. Er sagt, dieses ist uns geschrieben und ist denen als Beispiel gesetzt in Vers 6, die künftig gottlos sein würden. Also bis in unsere Zeit hinein, die künftig gottlos leben werden. Jeder Mensch, der außerhalb der Ordnungen Gottes lebt, ist ein Gottloser. Auch wenn er jeden Tag bekennt, dass Jesus Christus der Herr der Welt und der Erlöser ist. Wer gottlos lebt, losgelöst von Gott lebt, ist ein Gottloser. Anton Schulte, der Evangelist, der ja heimgegangen ist, Anton Schulte, ich erinnere mich an eine seiner Predigten, er hat hervorragend gepredigt, nach meiner Meinung, und er sprach über Gottlosigkeit. Habe ich als junger Mann, konnte man Predigten nicht wie heute im Internet so downloaden, da hat man sich noch so eine kleine Schallplatte gekauft. Diese kleine Schallplatte habe ich noch. So eine, ihr kennt diese Mini-Singles, der Platten da. Und da hat er gesprochen über Gottlosigkeit. Und er hat gesagt, Gottlosigkeit, gottlos ist nicht, wenn jemand eine Bank ausraubt, die Ehe bricht, lügt und betrügt. Gottlos ist derjenige, der losgelöst lebt von einer Beziehung mit Gott. Und da kann man moralisch einwandfrei leben, das kann auch ein Gottloser. Und ich hasse es auch, im christlichen Lager schleicht sich manches Mal so viel dummer Unsinn ein. Wir haben, Marita und ich unterhielten uns heute kurz darüber, da kommt jemand und du merkst, er kommt in die Gemeinde, aber alles, was er will, ist eigentlich nicht Jesus, sondern welche Frau beißt bei mir an? Das ist, was er so will. Und dann sind wir so verdreht und dann verbogen und dann korrigieren wir so einen Menschen und sagen, du bist nicht hier, um hier die Weiblein zu harmonisieren. Du sprichst mit einer Person, weil du merkst, das sind Dinge, die nicht gut laufen. Und dann gibt es Christen, die sagen, und manchmal auch Leiter, die sagen, ja, ist doch noch ein Baby, da muss er erst mal hinwachsen, dass er nicht mehr guckt. Also das ist eine Lüge aus der Hölle. Niemand muss da hinwachsen. Selbst einem Gottlosen sagt ein Therapeut, wenn du so weitermachst und das nicht abbrichst, zerstörst du deine Ehe. Da sagt der Therapeut nicht, oh Frau, haben Sie Geduld, auch wenn er noch 6 oder 7 Mal weiter in eine andere Kiste hüpft, haben Sie nur Geduld, er muss dahin wachsen. Da sagt die Frau zu ihm, da wachsen Sie mal selber mit ihm hin. Aber im christlichen Lager muss hinwachsen. Nein, dem muss man sagen, entweder hörst du das auf, entweder lässt du das oder du gehst. Weil solche Menschen zerstören die Gemeinde. Da gibt's kein Baby. Kein Baby, oh, ein bisschen ranwachsen. Da muss ich ranwachsen, da muss man anders handhaben. Das ist doch in Firmen genauso. Arbeitst bei einer Bank und jetzt klaut da einer. Und der Chef sagt, ja, ist noch ein Baby in diesem Geschäft. Wollen wir ein bisschen Geduld haben? Vielleicht klaut er morgen nicht mehr so viel aus unserer Kasse. Und so, verstehe, da sind wir irgendwie ganz normal. Aber sobald es um die Gemeinde geht, da meint man, jeder kann sich tummeln und jeder kann machen, was er will. Und ich sage dir, das kann er nicht. Weil die Gemeinde ist das Haus Gottes. Da ist Gott mit seinem Volk, da will er sein Volk trainieren, da will er ihm begegnen. Und wenn wir solche Dinge dulden, dann sagt Gott, ich habe keinen Bock, mich euch zu offenbaren, weil ihr erlaubt auch die Offenbarung jeden Dreckes und jeden Fleisches in eurer Mitte. Warum sollte ich jetzt meine Herrlichkeit in all diesen Müll reingeben? Und dann beten wir, komm und begegne mir, oh streichle mich her, oh zärtliche mich her. Und der Herr sagt, ich habe keinen Bock da drauf. Ordne dein Leben und dann wirst du merken, wie das Feuer fällt. Gib eure Leiber, was wir letzten Sonntag hatten. Gib deine Leiber auf den Altar. Gib es Gott auf den Altar, deinen Körper, Römer 12,1. Und wenn der Körper auf den Altar liegt, dann kommt auch das Feuer in dieses Opfer. Hallo? Wir haben so viel dummes Gesülze im christlichen Lager, dass einem manchmal schlecht werden könnte. Ja, dir vielleicht nicht. Vielleicht hast du dich schon so dran gewöhnt. Da ist jemand im Internet, der hört mir jetzt gerade zu. Und der Herr sagt, du hast so viel Dreck in dein Leben hineingenommen. Und der Herr sagt, ich gebe dir noch einmal eine Chance, dein Leben zu ändern. Tue Buße, kehre um von ganzem Herzen. Suche einen Seelsorger auf, sagt der Herr, und geh und brich mit dem Dreck in deinem Leben. Entweder du brichst diesen Dreck und schmeißt ihn raus, oder es wird dich brechen. Das ist dein ernstes Wort. Und du solltest unbedingt dein Leben klären. Und du weißt jetzt, während ich das ausgesprochen habe, der du dort an deinem Computer oder wo auch immer die Predigt jetzt hörst, du weißt, dass der Herr dich jetzt gemeint hat. Gerne bin ich auch bereit, dir zu antworten oder mit dir zu sprechen. Wenn du möchtest, kannst du dich bei mir melden. Vers 7. Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag und Nacht seine gerechte Seele mit ihren gesetzlichen Werken. So wird deutlich, dass der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, damit sie, wenn sie bestraft werden. Besonders aber diejenigen, wird er bestrafen, heißt es hier, besonders aber die, welche in der Lust der Befleckung dem Fleisch nachwandeln und die Herrschaften verachten, also Autoritäten verachten, Verwegene, Eigenmächtige, sie erzittern nicht, Herrlichkeiten zu lästern, wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästernes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere, von Natur aus zum Eingefangen werden und Verderben geschaffen. Er spricht hier von Gläubigen. Von Natur aus, diese sind wie unvernünftige Tiere, von Natur aus zum Eingefangen werden und Verderben geschaffen, lästern das, was sie nicht kennen, und werden auch in ihrem Verderben umkommen. Es gibt nicht einmal gerettet, immer gerettet. Glaubt es mir. Spätestens wenn du im Jenseits stehst, und du hast gedacht, es gibt doch eine andere Möglichkeit. Dann wirst du dich an diese Predigt erinnern. Und du wirst dich erinnern, es gibt kein immer gerettet, immer gerettet. Und wenn du dort verseucht und unmoralisch am Himmelstor stehst, du wirst nicht reinkommen. Der Herr wird sagen, du gehst in das Totenreich derjenigen, die auf das ewige Gericht warten. Und Sodom und Gomorra wird es vielleicht erträglicher gehen als dir. Wir müssen die Dinge klar sehen. Wir müssen die Dinge ganz klar sehen. Aber zurück hier nochmal zu unserem Lot. Was heißt es hier? Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag und Nacht seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Weißt du, die Bibel sagt, er war gerecht. Und ich habe auch so, als ich das las, so kam so mein Herz, der Herr sagt, die, die an mich glauben, sie sind gerechtfertigt durch den Glauben Jesu Christi. Wir sind gerechtfertigt, richtig? Durch den Glauben Jesu Christi. Aber so viele dieser Gerechtfertigten leben ständig unter Qualen. Ständig unter Druck, in dem sie nicht leben müssten. Und warum? Der Herr sagt, weil sie wie Lot die Möglichkeit hätten, diesen Ort, wo sie immer wieder gequält werden, diesen Ort, wo sie immer wieder geplagt werden durch ihre Dinge, die ihr Leben zerstören, statt diesen Platz zu verlassen oder solche Menschen zu meiden, die ihnen das Herz schwer machen, bleiben sie dort und quälen Tag für Tag selbst ihre gerechte Seele. Gott bezeichnet die Seele des Lot als gerecht, aber er lebt am falschen Platz. Wir wissen, dass Lot bewusst hinzog nach Sodom und Gomorra. Er zog dorthin, wo die Gottlosigkeit zum Himmel schrie. Und dann merkte er, wie das auf seine ganze Familie Einfluss hat. Er merkte, seine Frau, alles ging ja den Bach runter. Die Frau ist sogar am Schluss gestorben. Die hat sich so sehr an Sodom und Gomorra gewöhnt, als sie dann aus Sodom und Gomorra von den Engeln rausgebracht werden, weil diese Städte eingeäschert werden sollen. Diese Frau hing so stark mit ihrem Herzen an Sodom und Gomorra und an diesem sündigen Leben, dass sie sich umschaute und Gott hat gesagt, schau nicht zurück in die alte Scheiße, aus der ich dich rausgeholt habe. Und sie schaute zurück und sie erstarrte zur Salzsäule. Und viele gläubige Menschen, sie sind erstarrt in ihrem Glauben. Sie sind Gefangene des Teufels geworden. Gefangene unreiner Dämonen. Sie sind gefangen und werden Tag für Tag gequält, dadurch, dass sie am verkehrten Ort leben, sich mit verkehrten Dingen beschäftigen. Du sagst, ich will gesund werden, aber wie willst du gesund werden? Wie willst du, dass die Schwellungen von deinem Gesicht weggehen, wenn du weiter im Wespennest sitzen bleibst? Wenn du willst, dass die Schwellungen deines Gesichtes, deines Körpers aufhören, dann geh aus dem Wespennest raus. Nimm die Füße in die Hand und flieh. Gott sagt, flieh, wenn du an einem Platz bist, der dir Qual macht und du weißt, dieser Lebensstil, mein unmoralisches Denken, das macht mir Qual, dann musst du es fliehen. Du musst da rausgehen und sagen, ich breche das. Ich will das nicht mehr. Ich breche damit. Wir haben das doch bei Cleansing gehabt. Und manche sind jetzt im Reinigen der Strom. Da kommen wir noch zu diesem Bereich. Die Bibel sagt, dass wir bekennen sollen. Gott, ich habe gesündigt. Ich habe zugelassen, dass meine ganze Seele, meine Gefühle und mein Denken verseucht wurden mit diesen Sünden. Ich habe es zugelassen. Gott, ich tue Buße. Bitte vergib mir. Und dann sagt die Bibel, dann sollen wir entsagen. Dann sage ich, Herr, ich entsage diesen Sünden. Wer seine Sünden bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Wer sie nur bekennt, wird nicht Barmherzigkeit erfahren. Wer bekennt und weitermacht, empfängt keine Barmherzigkeit. Und darüber kann man sich aufregen oder nicht. Aber wenn du vor Gott stehen wirst, dann wirst du wissen, dass das, was ich gesagt habe, die Wahrheit ist. Wenn du nur bekennst, dann kannst du auch zum katholischen Marienbeichtstuhl gehen und dort deine Runden drehen. Aber wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Wer sie nur bekennt und weiterlebt und dann wieder bekennt und weiterlebt, nein, dann wirst du sterben. Dein geistliches Leben wird sterben. Und schlussendlich wirst du in Ewigkeit sterben. Und das ist nicht, was der Herr möchte. Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Sünde ist schrecklich. Sie trieb Jesus ans Kreuz. Sie war so furchtbar, dass unser Jesus dort hing. Und er sagt, er wurde von Gott verlassen. Gott sagt, mein Sohn ist so eklig. All dieser Dreck der Menschen liegt auf ihm. All ihre Krankheiten liegen auf ihm. Mein Sohn ist so hässlich, so voller Sünde, so unheilig, so sündig, schmutzig. Himmel, verschließe dich. Und die Bibel zeigt, der Himmel wurde verschlossen. Und Gott sah ihn nicht mehr und Jesus wusste, mein Vater ist weg, mein Vater sieht mich nicht mehr, mein Vater ist nicht mehr da. Und er ruft, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe gedacht, manchmal, da steht vielleicht so ein Engel und sagt, weil du so ein Dummkopf bist und für die Menschen, die es nicht verdient haben, die Sünde auf dich genommen hast, hättest dir alles ersparen können. Hast ihre Sünden auf dich genommen, hast Freiheit für ihr Leben geschaffen und siehst du, was machen sie? Halleluja, Jesus, und machen einfach weiter wie gehabt. Ich denke, manchen Engel hat er bestimmt den Kopf geschüttelt schon mal im Leben und gesagt, irgendwie begreife ich den Herrn nicht. Ich weiß nicht, was bei dem abgeht. Ich hätte das für die Menschen nicht getan. Die hätten den Knüppel verdient, aber nicht Gnade. Der Herbert, der hat einen Knüppel verdient, für den Herbert wäre ich doch nicht gestorben. Nie und nimmer bin ich für den Herbert gestorben. Weil Jesus sagt, für den Herbert sterbe ich. Jesus kam und sagt, für dich sterbe ich. Ich nehme deinen Dreck und deine Schande und deinen Müll und alles auf dich. Ich nehme es auf dich, damit du frei werden kannst. Und wir haben bei Clancy, wir bekennen, wir tun Buße, wir entsagen den Sünden. Und dann sagt die Bibel, dass wir damit brechen müssen. Denn jede Sünde, die du begangen hast, ob du gedanklich oder anders, die Sünden, die du begangen hast, in diesem alles, was du, da hast du einen Vertrag mit der Hölle geschlossen. Du hast mit der Hölle, als du sündigtest, als du gelogen, betrogen, Ehebruch hast, da hast du, natürlich bei Ehebruch sagt die Bibel, da bist du ein Fleisch, sogar wenn jemand mit einer Hure schläft, sind die beiden ein Fleisch, von da ist eine Bindung da. Aber Satan hat recht. Gott hat gesagt, das bringt dich um. Satan sagt, ich biete dir einen anderen Vertrag, Genuss und Vergnügen und Ausleben deiner Triebe. Ich gebe dir einen anderen Vertrag. Willst du zustimmen? Okay, nein, Satan, unterschreibe ich nicht. Satan sagt, tu es einfach. Und die Unterschrift ist perfekt. Deine Tat bewährt dich als Unterschrift. Und dann hast du einen Vertrag und dann zeigt die Bibel, wir müssen das brechen. Teufel, ich habe mit dir übereingestimmt in dieser Sünde. Teufel, ich habe mit dir übereingestimmt. Aber ich erkläre dir heute, mit dieser Sünde, die ich bisher gelebt habe und getan habe, mit dieser Sünde breche ich. Ich habe Buße getan, ich habe entsagt und ich breche damit. Ich werde nicht mehr mit dir kooperieren. Ich werde nicht mehr mit dir übereinstimmen. Ich breche damit. Und dann machst du Schluss mit der Hölle. Dann machst du Schluss mit dem Teufel. Und sagst, das mache ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Das wird von jedem Ungläubigen verlangt. Von jedem Ungläubigen, dass er sein Leben ändert. Und das muss er ohne Christus tun. Wir haben Christus, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Also können wir es doch überwinden, oder? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was ist die Welt? Die Bibel sagt, es ist der Kosmos, dieses Weltsystem, in dem wir leben. Welt ist nicht lange Hose, lange Zöpfe oder kurze Zöpfe oder verschnittene Haare. Die Welt ist die Augenlust, Lust der Augen, Begierden des Fleisches und Hochmut des Lebens. Das ist Welt. Das ist dieser Kosmos. Das ist Weltliebhaben. Begierde der Augen. Ich weiß, ich sollte nicht. Ja, Jesus starb für mich, aber irgendwie ist es, mag ich es ja doch. Das ist Begier, das ist Welt. Ne? Die Lust der Augen. Ich sollte nicht hinterher gucken, aber ich gucke doch. Ich gucke doch. Und je mehr du guckst, umso mehr wächst es in dir. Und diese Gedanken werden stärker und stärker und irgendwann wird es die Tat. Es sei denn, du brichst es vorher und schmeißt es alles raus. Hochmut des Lebens. Wie sagte mir neulich jemand, wollte ich einen Rat geben? Er sagt, ich brauche deinen Rat nicht. Gott spricht zu mir persönlich, Neubekehrte. Gott spricht zu mir persönlich. Rat von anderen Christen brauche ich nicht. Er redet mit mir und was er mir sagt, das mache ich. Und jetzt sitzt er mit seinem Arsch im Sumpf. Entschuldigung. Aber jetzt sitzt er da. Und der Herr hat mich auch nicht beauftragt, hol ihn raus. Weil der Herr ist der Meinung, er kann selber aufstehen. Und er kann sagen, ich tue Buße, ich ändere mein Leben. Und wenn er nicht Buße tut, kommt er ins Gericht. Kommt er ganz einfach ins Gericht. Gibt keine andere Variante. Gibt keine andere Variante. Eigentlich habe ich nicht vorgehabt, das heute Abend so zu sprechen. Aber ich habe gemerkt, dass vom Herrn her doch ein Nachdruck darauf liegt. Und ich entschuldige mich dafür auch nicht. Denn vielleicht müssen wir mal wieder über die Hölle predigen. Wenn wir einmal gerechtfertigt sind, Hebräerbrief, nimm alles, was immer du willst. Wenn wir gerechtfertigt sind und diese Gerechtigkeit wieder verlassen, dann sagt die Bibel, gehen wir verloren. Glaub's mir. Steht in deiner Bibel so geschrieben. Du solltest nicht nur Johannes 3, Vers 16 lesen, sondern lest mal die Briefe des Petrus, des Paulus, lest den Jakobusbrief und lest den Judasbrief. Der Judas ist sehr kurz. Also wenn ich den Judasbrief lese, dann sage ich, oh Junge, guck es dir an. Aber er macht dann auch Mut und sagt hier, sagt er am Schluss des Judasbriefes, er schildert all die, die nicht ganz mit Jesus gehen, schildert er, wie sie in die Hölle kommen, wie die Hölle bereits auf sie wartet. Es sei denn, sie tun Buße. Aber dann sagt er etwas am Schluss. Vers 20 sagt er noch, Vers 19, diese Leute, die sind die Trennungen verursachen, irdisch gesinnte Menschen, die den Geist nicht haben. Also er sagt, solche Leute, die in Versammlungen sind und so leben, und er sagt, sie haben nicht den Geist. Egal, auch wenn Geistlicher dir zugesprochen hat, oh, du hast trotzdem den Geist, dann hat dieser Geistliche dich belogen. In meiner Bibel steht, du hast nicht den Geist, sonst würdest du anders leben. Sie haben nicht den Geist. Und dann heißt es hier weiter, ihr aber, Geliebte, erbaut auf euch auf eurem heiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist. Erhaltet euch in der Liebe Gottes. Wir müssen uns darin erhalten. Es gibt so viele Umstände, so viele Dinge im Leben, die uns wegreißen wollen, die uns weglocken wollen, die uns wegziehen wollen, die uns verführen wollen in dieser Welt. Du musst dich darin erhalten, wie Paulus auch sagte, strebe nach Gerechtigkeit und Gottseligkeit, strebe nach Glauben, nach Liebe, nach Ausharren, nach Sanftmut, strebe danach. Er sagt, flieh die Unmoral, flieh die Dinge, die gegen Gott sind, flieh diese Dinge und strebe Streben. Weißt du, was das heißt? Streben, das heißt, du bist hinterher. Du tust was dafür. Du arbeitest darin. Das fliegt dir nicht einfach so zu. Da müssen wir Dinge unternehmen. Und dann sagt ihr weiter, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und erbarmt euch der einen, die zweifeln, rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid hasst. Da gehe ich heute nicht drauf ein, aber das ist eine Lektion bei Cleansing. Viele Gläubige haben in ihren Häusern Dinge, die gegen Gott und gegen sein Wort sind, auch in ihren Regalen. Sie haben Dinge in ihren Häusern und sie haben dadurch, geben sie der Hölle Zugang in ihre Wohnungen, in ihre Häuser. Und sie wundern sich, warum Unfrieden in ihren Wohnzimmern ist, Unfrieden in ihren Schlafzimmern ist, Unfrieden überhaupt im Heim ist, weil Dinge da in den Häusern sind, die nicht Gott einladen, sondern genau die Gegenpartei. Dem aber, der euch ohne Straucheln, Vers 24, zu bewahren vermag und vor seiner Herrlichkeit tadellos, seine Herrlichkeit tadellos mit Frohlocken hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit und Majestät und Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ihm sei die Macht und ihm sei die Ehre und ihm sei die Herrlichkeit. Ich lade dich ein, wirklich ein Götzenflüchtling zu werden. Fliehe die Sünde. Fliehe alles, was gegen Gott ist. Nimm die Beine in die Hand und lauf. Fliehe all dem, was gegen Gott ist. Egal, auch wenn es nur einen kleinen Anschein hat, es ist nicht Gott. Fliehe dem. Es gibt genug zu nehmen bei dem, was von Gott ist. Da brauchst du dich nicht an die Unsicherheiten klammern. Klammer dich an dem, wo du weißt, ja, da ist Gott. Da ist der Herr, da ist das Leben Gottes. Da ist die Liebe Gottes drin, da ist die Heiligkeit Gottes drin. Da ist die Furcht Gottes drin. Da geh hinein, da bist du schon mal zeitlebensvoll beschäftigt. Da musst du nicht hergehen, ja, darf ich als Christ noch nicht da oder darf ich nicht? Oder darf ich doch oder darf ich nicht? Hey, manche Christen vergeuden ihr ganzes Leben mit der Zeit mit Hupsen beide Seiten. Und das nennen sie vielleicht nur einen Zwingtanz oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nein, beweg dich ins andere Lager. Sagt dem, der mich ohne Straucheln bewahren kann. Er ist fähig dazu, aber ich muss es zulassen. Lot blieb und quälte sich. Und manche deiner Freunde musst du manchmal aus deinem Leben hinwegtun. Ich kann euch aus der Seelsorge sagen, ich habe manches Mal auch Menschen geraten, auch Menschen, die mir nahe standen, die ich wirklich von Herzen geliebt habe und mochte, aber die immer negativ sind. Und ich habe mich von diesen Menschen getrennt. Glaub es mir, ich würde mich von meinen Geschwistern trennen, wenn sie negativ sind. Ich rede mit dir nicht mehr, bevor du nicht einen anderen Redestil hast. Ich werde mit ihnen nicht reden. Und du musst dich auch nicht beteiligen in der Frühstückspause an dem ganzen Gequake der Gottlosigkeit. Geh doch in die Ecke, wo du sitzt, nimm deine Bibel und isst deine Stulle da hinten irgendwo mit Schmalzbrot. Schmalzbrot. Klassenkamerad von mir, Schmalzbrot. Ja, das war so ein Junge, der konnte nur platt. Und dann kamen wir in die erste Klasse in Paraguay. Und dann hat die Lehrerin gefragt, was wir so haben. Ich werde das nie vergessen. Er wollte auch so gern richtig Hochdeutsch reden, weil wir, die Nachbarn gegenüber, wir sprachen Hochdeutsch. Mein Vater hat gesagt, bei uns im Haus wird nicht platt geredet, Hochdeutsch. Und dann die Lehrerin, wie heißt du? Ja, Herbert Ericke. Und wie heißt du? Und jetzt wollte er seinen Namen natürlich auf Deutsch sagen, Hans Wagentin. Wenn du das irgendwo mal hören solltest, melde dich, ich bin der Herbert. Also, Hans Wagentin, und jetzt wollte er das auch auf Deutsch sagen. Und dann stand er, wir mussten, wenn der Lehrer was sagt, bei uns mussten wir noch aufstehen. Dann stand er auf, wie heißt du? Stand er, Hans Wagentin, hat er gesagt. Also nicht Wagentin, er kam es nicht hin. Aha, und was hast du? Er wollte jetzt sagen, er hat doch Pausenbrot, Schmalzbrot mit. Und was hast du von deiner Mama mitbekommen? Schmalzbrot! Also er hat das mit dem Deutschen einfach nicht hingekriegt. Es war schon, ich werde es nie vergessen. Ja. Ich merke es ja, schon. So lange her, erste Klasse, Einschulung, werde ich nie vergessen. Gib manchmal so Sachen. Gibst du dir die beste Mühe und es haut alles nicht hin. Er ist in der Lage, dich zu bewahren, Auch das, wo du sagst, ich schaffe das nicht. Ja, es gibt viele Dinge im Leben, wo ich sage, Herr, wenn du da nicht jetzt reinkommst, dann werde ich nicht, ich habe nicht von mir aus die Kraft, es zu tun, aber du bist da, Herr. Ich kann es tun, weil du da bist. Und dann schmeißt du dich auf den Herrn. Und dann schmeißt du dich auf den Herrn. Und manches Mal musst du dich vielleicht an ihn klammern mit allem, was in dir ist. Und sagst, aber ich werde mich an den Herrn klammern. Und ich empfehle dir, nicht wie Lot, der blieb in dem Ort und wurde gequält. Das heißt, er selber quälte seine Seele, weil er sich aufhielt mit Menschen und einem Ort, wo er nicht hingehörte. Menschen, die dir schaden, verlasse. Wenn es dein Bruder ist, dein leiblicher Bruder, verlasse ihn. Wenn es deine leibliche Schwester ist, verlasse sie. Wenn deine Eltern es sind, dann würde ich mit meinen Eltern, würde ich sagen, ich muss sie verlassen. Ich werde sie respektieren, ich werde sie ehren, ich werde für sie sorgen, ich werde für sie aufkommen. Aber ich werde mich nicht beteiligen, wenn meine Eltern gottlos umherreden würden. Werde ich mich nicht beteiligen, muss ich sagen, Mama, sie tut es ja nicht. Aber Mama, das tut mir leid, aber ich kann wirklich mit dir nicht mehr reden. Das geht nicht. Es macht mich krank. Warum soll ich mich krank machen? Ich bin doch kein Mülleimer. Ich bin doch kein Klo, in das jeder reinmachen kann. Hallo, du musst dich schützen, du musst dich bewahren, bewahre dich, bewahrt, Sprüche haben wir eingangs gesehen, bewahre dich. Und der Herr ist in der Lage, dich zu bewahren, aber begib dich auf seinen Dampfer, okay? Begib dich unter ihn und er bewahrt dich. Ohne Straucheln heißt es, ohne Straucheln, ohne Fallen bedeutet das, ohne auf die Nase zu fallen. So toll, das ist eine Verheißung. Halleluja, Herr. Oh mein Vater, ich preise dich. Ich preise dich, ich preise dich, ich preise dich. Oh Vater, Vater Gott, dein Volk muss erwachen. Dein Volk muss erwachen. Dein Volk, oh Gott, muss erwachen. Wir müssen erwachen. Ich muss richtig wach werden, Herr. Oh mein Gott, dass du in diesem Land tun kannst, was du möchtest. Dass du das tun kannst. Wenn du heute Dinge Buße tun willst, wenn du Dinge entsagen willst, wenn du mit Dingen brechen willst, dann kannst du einfach hier nach vorne kommen. Und bitte mach es nicht in einer religiösen Handlung. Und du am PC, wo immer du zuhörst, mach es genauso. Nicht wieder, oh Halleluja, Herr, du vergibst, wie wunderbar. Nein, guck den Müll, der dein Leben kaputt macht oder kaputt machen wird. Guck ihn dir an, guck dir die Sünde an und dann sag, und diese Sünde, da tue ich jetzt Buße drüber oder Sünden, ich tue Buße und ich entsage ihn, Herr, ich lasse sie, ich entscheide mich heute und ich breche damit, ich werde das nicht mehr weiter mit mir rumtragen. Wenn das mache es im Internet und auch hier, weil anders kostet dich wirklich erst das Leben und der Herr möchte dich aber ohne Straucheln bewahren auf den Tag Jesu Christi hin. Amen. Ohne Straucheln, ohne Straucheln. Welch eine wunderbare Verheißung. Wir können leben ohne Straucheln. Herr, wie dumm bin ich doch manchmal gewesen, dass ich das nicht begriffen habe. Halleluja. 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 Als ich die Verse las, ich habe gesagt, Herr, ich möchte keine Bußpredigt halten. Ich will das nicht. Und meinem Herzen war, entscheidest du, was du predigen willst? Und ich weiß es genau. Wir haben das letzten Sonntag abgebrochen. Wir haben gesagt, dass manche, die haben ihren Betonschuh, von dem Charles sagte, irgendwie verlassen. Gesagt raus. Aber dann war ein Bild, dass manche nicht alles verlassen haben, sondern es noch wie so eine eiserne Kugel jetzt am Bein hinter sich her schleppen. Du machst gewisse Schritte, aber du musst das entfernen. Jeden Rest von dem Alten. Du musst es entfernen, weil es wird dich ermüden und es wird dich wieder zurückhalten. Es wird dich zermürben und es wird deinen Glauben schwach machen. Du musst wirklich umkehren zu Gott. Umkehren zu Gott. Oh, Sabaki. Und dann wirst du heil werden. Dann wirst du heil werden. Dann wirst du heil werden. Oh, Vater. Vater.